Ey, was? Du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder was?
Doch, alle. Hier ist Speichenalarm, der Podcast von Alexander Diek. Und ich habe mich überreden lassen zu 300 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad der Mecklenburger Seenrunde. Ein großes Sattelfest mit 4000 Startern den ganzen Tag auf dem Rad. Klingt verrückt, ist es auch, aber ich muss das unbedingt mal bringen. Und hier erzähle ich von meinen Trainingstouren und all den schönen Dingen, die ich dabei unterwegs so aufgabele und sehe, tolle Leute treffe und all das zum Lust und Nachmachen für alle Couchsitzer, die auch den Hintern hochkriegen wollen. Kommt mit und seht die Welt jetzt mit den Augen eines Radlers. Willkommen zurück beim Speichenalarm. Große Dinge werfen ihre langen Schatten in den Winterschnee. Es gibt viel zu radeln in diesem neuen Jahr, also treten wir rein. Ich hatte ja schon viele Gäste hier. Ob Jonas Deichmann, der verrückte Hund, der auf dem Rad und auch zu Fuß die USA durchquert hat. Ich hatte Comedian Michael Kessler bei mir auf seinem Klapprad. Ich hatte Henrik Barth von Radio 1 bei mir, der von seinem Ötztaler Radmarathon-Erlebnis geschwärmt hat. Ich war bei Friedensfahrt und Tour de France-Legende Olaf Ludwig zu Hause in Thüringen, der mir ein akustisches Autogramm gegeben hat.
Ja, hallo, lieber Speichenalarm.
Und heute ein Gast, der sehr viel mit meinen Plänen für 2024 zu tun hat, denn in meinem, wie auch in seinem Kalender, steht der 24., 25. Mai dick angestrichen mit drei Buchstaben MSR, die Mecklenburger Seenrunde. 300 Kilometer in einem Rutsch. Jetzt geht's aber runter von den glatten Pisten. Ich freue mich auf den Berliner Gravel-Pionier Tim Sparenberg. Hi Tim.
Hallo Alex, super, dass ich dabei sein darf, freue mich.
Gravel-Pionier, habe ich gesagt und damit wahrscheinlich noch sehr untertrieben. Was du so mit deinem Pioniergeist in der Hauptstadt und drumherum in Brandenburg alles auf die Reifen stellst und in die Spur bringst, wo wir auch alle mitgenießen können, darüber sprechen wir gleich. Aber vorher gibt's die kleine Vorstellungsrunde von Tim Sparenberg. Tim, meine Mitfahrenden nennen mich ehrfurchtsvoll auch.
Gute Frage. Der Typ mit den wilden Haaren.
Am Ende des Jahres stehen auf meinem Tacho so viele Kilometer.
Alles zusammen sind es selten unter 10.000, würde ich sagen, ja.
So oft putze ich die Kette?
Ich versuche das nach jeder Fahrt. Ich habe da gute Vorsätze, aber ich fahre auch viel im Winter und man kommt nicht immer hinterher, wenn man ehrlich ist.
Wenn man ehrlich ist, sagen jetzt viele, der versaut die Norm bei jedem Mal. Alter! Bei diesem Wetter nehme ich lieber die Bahn.
Bei eigentlich fast keinem. Also Eis, Blitzeis, das ist so ein bisschen die Situation, die wir momentan haben. Wir stehen hier mitten im Wald bei Bernau. Ich bin gerade bis Bernau mit der Bahn gefahren, weil es hätte sehr lange gedauert und vielleicht wäre ich gefallen.
Warum ich Schotter und Dreck einer glatten Piste vorziehe?
Ja, das Schöne an den Geländewegen ist einfach, dass sie mitten durch die Natur führen, dass man sehr viel zu entdecken hat und dass man nicht darauf angewiesen ist, auf schon vorgefertigten Wegen zu fahren.
Bist du ein auf dem Rad entgegenkommender Radler? Grüßer, Zunicker, Anlächler oder Ignorierer?
Ich bin eher der Zunicker, aber es hängt auch sehr davon ab, wo man unterwegs ist. Also es gibt hier mitten im Winter im Wald, da bin ich dann auch ein bisschen euphorisch, wenn ich überhaupt mal jemanden treffe. Auf der Ostkrone im Sommer mit dem Rennrad, da hebe ich dann nur den kleinen Finger.
Top, damit haben wir jetzt alle ein Bild vor Augen von dir. Und du hast es gerade gesagt, wir stehen hier mitten im verschneiten Winterwald bei Bernau. Du hast gesagt, als wir uns verabredet haben, du, ich kenne da eine tolle Hütte, lass uns doch da mal hin. Und die Bernauer Schutzhütte ist weit mehr. Das ist so wie so eine Jurte. Es riecht nach verbranntem Holz, sehr romantisch. Bist du öfter hier?
So Schutzhütten sind ein ganz toller Ort, weil sie sind grundsätzlich für jeden zugänglich. Man muss eigentlich so wissen, wo sie sich befinden. Das ist ein ganz toller Einkehrpunkt. Dann vor allen Dingen auch im Sommer nach langen Touren, um da dann zu übernachten zum Beispiel auch.
Das machst du draußen?
Ja, das ist eine der ganz tollen Sachen, die man entdecken kann.
Und du hast es ja schon gesagt, mit Spikes hergekommen. Irre, interessant. Sieht man so gar nicht? Das sind wirklich so ganz kleine Metallnuppel.
Ja, genau. Also sobald Eis im Spiel ist, wird es relativ unberechenbar und dann muss man in die Trickkiste greifen. Spikes finde ich persönlich eine tolle Sache, weil man dann auch im Alltag mobil bleibt. Also ich mache dann auch meine Alltagswege weiter mit den Spikes und man kann durchaus auch Touren damit fahren. Man muss eigentlich wissen, das ist schon eine Ecke zäher. Es ist ein bisschen, als wenn man eine Panzerkette fährt, muss man sagen. Also das ganze System ist viel schwerer. Und die Bremsen auch. Aber es ist natürlich auch ein enormer Spaß, wenn man da noch fahren kann, wo sich die Fußgänger nicht mehr trauen zu laufen.
Du bist in Berlin-Brandenburg in der Gravel-Szene bekannt wie so ein bunter Hund. Warum du nicht die bequeme glatte Piste, sondern stattdessen Schotter-, Wald- und Wiesenwege bevorzugt, hast du uns ja eben schon gesagt. Jetzt sagen natürlich viele Radler in Berlin und Brandenburg, Schotter, Wald und Wiesenwege, naja, so sehen unsere Radwege normal aus.
Ich persönlich würde auch sagen, dass man in Berlin-Brandenburg vielleicht weniger versuchen sollte, Radwege zu bauen, weil ich mittlerweile da Pessimist bin und denke, das wird eh nichts. Es wäre vielleicht wirklich besser, wenn man versuchen würde, einfach gute Naturwege zu bauen. Also das heißt tatsächlich auch Schotterwege, das tatsächlich als Radwegersatz zu bauen. Es hat Vorteile, es wird weniger versiegelt, es ist besser zu fliegen. Also das heißt, wenn da eine Wurzel, eine Beule wirft, kann man das leichter reparieren. Und es ist möglicherweise tatsächlich der bessere Radweg. Soweit würde ich gehen, ja.
Du hast 2006 die Offroad-Community Cyclocross in Berlin gegründet. Dann seid ihr mit ein paar Leuten durch die Walachei gebrettert. Warum nicht allein?
Zusammen macht das alles mehr Spaß. Man trifft Gleichgesinnte und hat einfach eine gute Zeit. Es ist ein schöner Begegnungsort auch. Also einfach, man trifft sehr viele neue Leute auf die Art und Weise und hat auch da einen sehr freien, offenen Raum, denke ich. Und das macht das für mich auch spannend. Und inzwischen ist es so, dass es tatsächlich sehr viele Leute anzieht. Also so in den Pionierjahren war das jetzt gerade, also es lief dann unter dem Namen Cyclocross eher querfeldein und war da eine etwas exotische Geschichte, die sich so ein bisschen eingekeilt sah zwischen Mountainbike und Rennrad. Aber ich glaube, inzwischen haben viele verstanden, dass das ein bisschen die goldene Mitte ist. Und dadurch ist es spätestens seit der Corona-Jahre recht, recht populär geworden. Und ist einfach ein schöner Begegnungsraum für auch in der Gesellschaft, die sich zunehmend in Blasen entwickelt, glaube ich, weil da kann man so ein bisschen die Blasen mal platzen lassen.
Berlin Cyclocross-Weltmeister Mike Kluge, der schwärmt ja von euren Touren im Terrain. Wo crosst ihr denn so lang?
Also ganz wichtig ist natürlich, keine Strecke zweimal fahren. Das heißt, es geht immer auch darum, was Neues zu entdecken. Das ist ja das Schöne am Gelände, dass man da immer auch die schnelle Abzweigung mal nehmen kann und damit eigentlich immer auch wieder rekombinieren kann. Und ich persönlich wohne in Ostberlin. Also das heißt, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd natürlich. Aber ich fahre keinen Weg zweimal. Also ich beschränke mich da jetzt nicht künstlich, sondern nehme natürlich auch den Westen mit. Ja,
ja, und Gravel reicht euch ja nicht. Es musste noch ein neues Wort her, Gravit. Viele denken sich das erste Mal, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das hat sich so ergeben, dann nachdem das Graveln aufkam. Das ist eigentlich eher ein Modewort aus den USA, das muss man, glaube ich, erstmal erklären. Und ist dann ein Stück weit vielleicht auch reimportiert worden nach Deutschland, oder nach Europa allgemein. Also vor allen Dingen Belgien ist ja so eine große Cross-Szene. Und hat dann hier auch alles wieder ein bisschen aufgemischt. Und das kann man dann kulturkonservativ traurig finden oder man versucht halt das Beste draus zu machen. Wir haben den zweiten Ansatz gewählt und versucht, so die spannenden Seiten des Ganzen herauszuarbeiten. Und was mich da fasziniert, als jemand, der auch immer so ein bisschen einen Blick auf die Geschichte hat, ist, dass das eigentlich auch ein bisschen ein Bogenschluss ist zu den Anfängen des Radsports, wo man eigentlich auch gerade diese Langstrecken, die damals bereits sehr populär waren, abseits der Straßen gefahren ist. Denn Asphalt gab es da, vereinfacht gesagt, eigentlich noch gar nicht. Also das heißt, das, was man heute so als die ersten Straßenrennen wahrnimmt, waren eigentlich Geländefahrten. Und von daher lag das für uns halt sehr nahe, den Brückenschluss zwischen dem dem klassischen Langstreckenfahrten und dem Gravel zu bilden. Und das haben wir mit dem Kompositum Crevé versucht.
Und ihr habt interessant, ich habe gesehen, eure Crevé 2023, eure Strecken, um es nochmal ganz kurz zu sagen, wie lang sind die und wer macht da mit?
Das ist eine bunte Mischung. Also man hat natürlich die klassischen Straßen-Privé-Fahrer, die jetzt mal was anderes testen wollen. Man hat inzwischen auch sehr viele Leute, die komplett neu reinkommen. Wir haben auch jetzt ja schon unseren eigenen Nachwuchs inzwischen, muss man sagen. Also dadurch, dass wir versuchen, das so steigernd aufzubauen, ist es verhältnismäßig, also für eine Langstrecke, verhältnismäßig einsteigerinnenfreundlich. Und dadurch ist es so, dass das Leute ganz gut auch in das Game reinbringt und da die Ersten jetzt schon selber auch solche Veranstaltungen anbieten können.
Ihr habt tolle Angebote. Dreckiger Donnerstag, sachter Samstag. Was ist das?
Ja, die Alliterationen helfen mir, sich Sachen zu merken. das ist ein inzwischen relativ ausdifferenziertes Portfolio. Also wer da genauer Bescheid wissen will, guckt einfach mal uns auf der Internetseite vorbei, cxberlin.net. Und die Donnerstagsrunde ist ganz wichtig. Das ist so der Klassiker, würde ich sagen. Und da wird halt auch mal ein bisschen flotter gefahren. Danach geht man ein Bier trinken, auch ganz wichtig, zum Socializen. Und auch das hat sich schon nochmal intern ausdifferenziert. Das heißt, da gibt es meistens auch mehrere Geschwindigkeitsgruppen, wobei die langsameren Gruppen dann eine etwas verkürzte Strecke fahren, sodass man dann zur gleichen Zeit ankommt, was ganz nett ist, sodass sich dann alle wieder treffen. Und dann die Wochenendtouren, da auch dort Differenzierung. Es gibt lange, schnelle Sachen und es gibt auch da so Beginners-friendly Formate wie der sogenannte sachte Samstag, wo es dann ein bisschen sachter zur Sache geht und vor allen Dingen auch ein Kuchen gegessen wird oder ein Eis.
Ich habe gerade noch eine Idee für den modrigen Montag.
Ja. Es gibt noch, Cross-Dienstag, aber Montag, das ist noch ein bisschen, da muss man noch mal was machen.
Es gibt ein Highlight, die Distanzfahrt Wien-Berlin. Man kommt ja auf viele Dinge. Wien, Berlin und es ist wirklich ein Klassiker. Du hast ja gesagt, sich auf den Spuren der Geschichte zu bewegen. Warum ist das ein Klassiker? Wie alt ist er vor allem? Wie viel Kilometer?
Also die Erstaustragung 1893 und es waren, ich glaube, 550 Kilometer damals. Wir haben noch ein paar draufgelegt. Also bei uns in der diesjährigen Edition sind das so 800 circa, weil ich versuche mich da so an der Originalstrecke lang zu hangeln, aber die ist halt teilweise Autobahn inzwischen. Also das heißt, man muss da ein bisschen links und rechts gehen und von daher hat sie sich verlängert, aber ist, also die Original-Checkpoints sind eigentlich enthalten. Also das heißt, man ist so vom Look and Feel her sehr nah am Original. Vor allen Dingen auch dort, das Original wurde eigentlich auf, wie es damals hieß, auf nicht chaussierten Straßen gefahren oder schlecht chaussierten Straßen gefahren. Das heißt, das war noch ohne Asphalt. Und was auch interessant ist, das wurde noch ohne Freilauf gefahren. Also das heißt, die hatten Stargangräder, die schwer waren und dennoch der damalige Sieger Josef Fischer hat 31 Stunden gebraucht, also total. Da hat der Garmin nicht gestoppt zwischen Wien und Berlin, ja.
Und da seid ihr wirklich, ihr fahrt quasi in den Reifenspuren der Radsportgeschichte und ich habe gelesen bei euch 1893, diese Kultfahrt hat ja dem Luftreifen, der ja bis heute noch viele Fans hat, zum Durchbruch verholfen, war vorher nicht selbstverständlich, der Tour Wien-Berlin und Mr. Dunlop sei Dank. Dunlop, genau. Ja. Thema Socializing, hattest du ja gesagt, ist euch ganz, ganz wichtig. Social Ride bei euch am 24. Februar. Tolles Programm, wichtiges Datum, erklär mal, worum es da geht.
Genau, im Winter ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, sich dazu motivieren, in die Kälte, in den Matsch rauszugehen. Von daher, wir versuchen euch da ein bisschen auf die Spur zu bringen und deshalb, wir machen ein Social Ride einerseits. Andererseits haben wir noch einen tollen Gast, Markus Weinberg, unter anderem bekannt als Regisseur der Jonas Deichmann-Dokumentation. Der hält einen Vortrag zu seiner Tour Divide Erfahrung 22. Das ist eine große Tour entlang der Wasserscheide in den USA, die er dort gefinisht hat, auch bei allen Wetterbedingungen, also von ganz heiß bis ganz kalt durch die schneebedeckten Berge. Und das wird sicherlich ein spannender Vortrag. Das heißt, man hat beides. Man hat die Motivation, selber zu fahren und man wird noch ein bisschen inspiriert von jemand, der spannende Sachen macht und vielleicht will man dann die nächste Tour die weit fahren.
Und am Ende gibt es natürlich auch ein Bierchen.
Ganz genau, ja. Wir sind in einer schönen Craft-Brauerei fürs Viazek. Das sind coole Jungs, die sehr cooles Bier machen und das sollte man auch probieren, ja.
Wenn man so hört, bist du ja überall da unterwegs, wo es richtig schmutzt. Wie kriegst du eigentlich dein Rad sauber? Kercher?
Ich bin gerade ganz froh, dass wir hier einen Podcast haben und kein Videoformat, weil so sauber ist es nicht. Also tatsächlich, Kercher ist die schnellste Möglichkeit, natürlich auch von anderen Herstellern, die schnellste Möglichkeit, sein Fahrrad kaputt zu kriegen. Also die Leute, die das benutzen, behaupten immer, sie halten es nicht auf die Lager, aber die sind dann trotzdem sehr schnell kaputt. Also es geht einfach in jede Ritze rein. Und von daher, nee, ich würde tatsächlich empfehlen, Bürste, Schwamm, Spüliwasser und dann Dusche, Badewanne, wenn es die Partnerin, der Partner erlaubt oder draußen.
Ich habe gerade Dusche, Badewanne verstanden.
Genau, genau. Sonst lieber draußen irgendwie vor der Tür und ja.
Wir sehen uns ja beim Speichenalarm auch als Dienstleister für gute Tipps. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie findet man denn so eine tolle Route im Wald und so weiter. Und da habt ihr was Tolles, auch kostenloses, Open-Source-basiertes am Start. Was genau?
Genau, wir haben irgendwie festgestellt, dass so die gängigen Routenplaner eigentlich nicht wirklich gut funktionieren für Gravel. Und dann haben wir kurz entschlossen einfach unseren eigenen gemacht. Und den findet man auch bei uns auf der Homepage cxberlin.net. Und kann da eigentlich ohne Anmeldung oder sonstiges sofort loslegen. Zweimal reingeklickt und der Routenplaner macht eigentlich alles, was dazwischen ist, für einen. Und also da kriegen wir sehr positives Feedback. Diejenigen, die sich trauen, das mal auszuprobieren, sind eigentlich immer begeistert, dass das absurderweise viel besser funktioniert als die kommerzielle Lösung.
Werden wir natürlich auch nochmal bei uns im Blog unter speichenalarm.de verlinken und verhashtaggen, damit ihr das findet. Wir werden ja spätestens im Mai unsere Speichen kreuzen bei der legendären MSR. Du bist ja auch dabei, natürlich denke ich mal mit dem Gravelbike, ja,
was? Ich nehme wahrscheinlich das Allroad-Bike, das gibt es nämlich auch noch. Das ist inzwischen auch ein weiterer Marketingbegriff. Das ist noch irgendwie eine Kategorie zwischen Rennrad und Gravel. Und die Idee dahinter ist, es fährt sich wie ein Rennrad, hat aber mehr Reifenfreiheit, mehr Anbaupunkte. Also ist so ein bisschen das bessere Rennrad, wenn man so will, speziell für die Langstrecke. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Format und glaube ich für viele auch einen Blick wert inzwischen, weil da gibt es eine ganze Produktkategorie, also durchaus mal nach dem Begriff Allroad gezielter schauen, ja.
Wie lange brauchst du bei der MSR oder hast du eine Wunschzeit? Das ist ja nicht deine erste, also du weißt...
Das ist die erste. Genau.
Das ist die erste!
Aber es ist nicht der erste 300.
Ja, so, oh, ei, ein Novize. Wenn du Tipps brauchst, es ist meine dritte, ja, ich kann dir gerne ein bisschen dich einführen in die Geheimnisse der MSR. Ich bin... 1333 war meine erste. Die zweite, das möchte ich aus Datenschutzgründen nicht erwähnen. Nee, da war Gegenwind. Da ging es nur noch ums Durchhalten und Ankommen, was ich geschafft habe und was umso mehr wert ist. Und darum geht's ja eigentlich auch. Es ist ja ein bunter Zirkus drumherum, die genau, MSR. Es ist total schön. Man hat in Neubrandenburg schon das Gefühl, hier passiert was Großes, zusammen mit anderen tausenden Radsportbegeisterten. Und am Ende gibt es eben nicht nur eine schöne Medaille, sondern auch einen finnischen Aufkleber. Jedes Jahr eine andere Farbe, die ich mir an den Rahmen pappe und mich jeden Tag daran erinnert, was man für ein toller Typ ist, dass man die 300er geschafft hat. Wenn sie mir dieses Fahrrad klauen, ich wäre so traurig, dass mir meine ganzen MSR-Aufkleber abhanden gekommen sind. Also bitte, 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 lass dieses Fahrrad mir. Ich fahre auch mit meinem Gravel, nehme aber für die MSR dünne Reifen. Ja, ist es eine gute Lösung? Ist es so ein Allrounder dann?
Nee, das ist dann Gravel-Reifen mit Rennradreifen. Ja. De facto ist es, glaube ich, ziemlich funktionsgleich. Ja. Also es ist tatsächlich für die Langstrecke ist es mitunter sinnvoller, halt leichtere Übersetzungen zu haben, eine etwas entspanntere Sitzposition und so. Insofern ist es durchaus, wenn man die Möglichkeit hat, nicht so dumm, nicht das Standardrennrad zu nehmen für sowas. Ja. Gerade auch, wenn man das jetzt nicht ständig macht. Also dann ist die entspanntere Sitzposition ist meistens die bessere Wahl. Ja. Aber nochmal zur Zeit weiß ich jetzt gar nicht, weil ich behaupte mal relativ 30-30er Schnitt.
Wie trainierst du denn für die MSR? Es gibt ja einen extra Trainingsplan für die Community, hat dir die MSR auch vorbereitet, ob du jetzt Einsteiger bist und du kannst dich daran wirklich langhangeln. Ich habe es ja am Anfang auch probiert, es ist super. Wie machst du es?
Also ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich versuche, immer verschiedene Interessen, Sportarten zusammenzubringen. Also ich gehe jetzt gerade im Winter auch ganz gerne noch laufen. Da sind die Standard-Trainingspläne meistens nicht so, die passen da nicht so ganz. Das heißt, ich versuche für mich einfach möglichst viel zu machen und werde dann kurz vorher auch ein bisschen ins Intervalltraining gehen. Also dass man da nochmal den Motor aufbohrt sozusagen, ja.
Wie kriegst du Höhenmeter in die Beine?
Also ein richtig guter Tipp, also gerade so last minute, wäre, dass man Hügelintervalle fährt. Das heißt 30-30, 20-20 Intervalle, wo man einfach ganz stupide mehrfach, also das heißt wirklich so 20 Mal am Stück, einfach so einen kleinen Hügel mit fast Volldampf hochfährt. Und das ist tatsächlich ziemlich gut. Also das ist auch so was, ist was, das man kurzfristig nochmal machen kann, um wirklich so einen Push zu geben.
Ja. Ein kleiner Tipp, die MSR, da steht ja das Wort Mecklenburg drin. Denken ja mal alle, das ist so flach. Es gibt Überraschungen, sagen wir so.
Oh ja, im Gelände ist es noch schlimmer übrigens. Da hast du zusätzlich noch Sand, wenn du nicht aufpasst. Das ist dann der Wind des Flachlands.
Welchen Haupttipp hättest du für Neueinsteiger, die sehr großen Respekt haben vor der 300?
Also ganz wichtig ist, dass man sich kleine Ziele macht. Ist ja eigentlich genereller Tipp, wenn man eine größere Aufgabe hat. Und das heißt hier ganz konkret immer bis zum nächsten Versorgungspunkt denken.
Ist es so, das ist eine reine, was in meinem Kopf vorgeht, ist die reine Mathematik. Ich rechne immer. So, jetzt, weil man hat so von Versorgungspunkt zu zwischen 30 und 40 Kilometer, genau. Und du denkst jedes Mal, jetzt nur noch 38, ja. Jetzt nur noch 37,5. Und so hangelt man sich tatsächlich wirklich bis ins Ziel. Da hat jeder so seine eigenen Programme, wie er die Zeit sich verkürzt. Wie streng bist du zu dir selbst? Also, in der Pause Bier oder Radler?
Das kommt drauf an. Also du meinst jetzt bei der MSR?
Nee, ich meine jetzt so generell. Auch darunter und davor. Na, also bei der MSR ein Bier zwischendurch. Heieieiei. Nee, also da sollte man dann tatsächlich das nehmen, was gereicht wird. Und das ist gut auch in den Pausen. Genau, ja.
Also ich versuche da nicht dogmatisch zu sein, aber an sich, also wenn ich jetzt mich einer Herausforderung stelle, dann ziehe ich das schon durch. Aber ich finde es auch wichtig, dass man... ja, dass man auch ein bisschen das Leben zu genießen weiß und danach auch durchaus gerne Bier trinkt. Also das muss nicht immer der Proteinshake sein. Den habe ich aber tatsächlich auch stehen. Also das heißt, es kommt ein bisschen drauf an. Also Horses for Courses und kommt auf die Gelegenheiten an. Also ich glaube, man muss da eine gewisse Registersicherheit haben. Ja.
Also mir frieren jetzt richtig die Finger mittlerweile, wenn wir so stehen und du stehst hier völlig entspannt. Es sieht aus, als wenn du so ein leichtes Sommerjäckchen anhättest. Ja. Mal kurz einen Tipp, was hast du denn alles an? Vor allen Dingen, bei mir werden die Füße als erstes kalt. Und bei dir sieht's jetzt nicht, also du hast jetzt keine großen Überzieher, du hast Schuhe an einfach.
Also Winterschuhe sind schon der ultimative Anschaffungstipp für alle, die durchfahren wollen. Ich würde wirklich auch explizit davon abraten, Überschuhe zu nutzen, speziell im Gelände, weil die hängen einem sehr schnell in Fetzen unter den Füßen, weil man eben doch auch mal ein paar Meter läuft. Und das An- und Ausziehen ist auch schrecklich. Von daher, also Winterschuhe sind eine sehr, sehr sinnvolle Anschaffung. Man muss fairerweise sagen, die sind nicht ganz billig. Also ein gutes Paar kostet inzwischen eher so um die 300 Euro. Und vielleicht will man sogar zwei davon haben. Also halt so für Deep Winter und für irgendwas im Übergang. Also da ist man schon bei 600. Also das ist tatsächlich jetzt eine größere Investition. Bei einem Hobby, das ohnehin immer teurer wird. Aber ich würde es dringend empfehlen und halt ein bisschen empfehlen, nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Also Tipp ist immer kontrasaisonal kaufen. Also das heißt, die Winterschuhe nicht im Herbst kaufen, sondern eher im Frühjahr oder im Sommer.
Jetzt gucken wir mal zu deinem Rad. Es sieht erstmal recht unspektakulär aus. Ja, also sie erwarten jetzt bitte hier nichts kunterbuntes, spaciges. Das sieht richtig aus wie eine Waldhuddel. Ist natürlich ein starkes Rad. Was ist da alles dran? Was muss ran und was kann man auch gerne weglassen?
Also das ist, also ich habe ja viele Räder und das ist eigentlich das Rad, in dem ich alles weglasse. Unter anderem auch die Schaltung. Also ich fahre jetzt gerade mit einem Single-Speed-Rahmen. Das ist super, also er hat nur einen Gang. Das ist super im Winter, weil wenn man nur einen Gang hat, muss man die anderen, was auch immer, 20, muss man schon mal nicht sauber machen. Das ist wesentlich verschleißfreier und einfach auch besser zu reinigen. Also von daher, Single Speed ist immer eine tolle Sache, wenn es richtig dreckig wird, wenn es in den Winter geht. Oder wenn nichts kaputt gehen soll, das ist eigentlich auch für Rennen wäre das eigentlich auch das perfekte Rad. Ja.
Und du hast keine Arschrakete, sondern ein langgezogenen, also ich würde fast sagen koffergroßes Täschlein unter der Stange.
Genau, ich habe meine schicke Rahmentasche dabei. Das ist gerade auch wieder so ein Winterthema, finde ich. Bin ich inzwischen großer Fan von so den ganzen Täschchen, die ehrlich gesagt auch ikonisch sind für Gravel. Und da habe ich jetzt momentan ein größeres Akku-Pack drin, denn es könnte jetzt noch dunkel werden und dann habe ich das Problem im Wald, da brauche ich doch die etwas größere Lampe. Dann geht auch eher mal was kaputt im Gelände. Das heißt, ich habe ein etwas größeres Reparaturset dabei. Also von daher, das summiert sich schon wesentlich mehr als jetzt beim Rennrad, wo ich meistens auch nur halt das kleine Reparaturset dabei habe. Ja.
Das ganz große Ding 2024 könnte ja werden der Blinker, ja, oder das Blinklicht beim Fahrrad. Das ist ja, was meinst du? Es ist ja jetzt erlaubt. Was meinst du, gut oder überflüssig?
Es ist ein bisschen die Frage, wie das dann gemacht wird. Also du musst ja dann trotzdem am Lenker wahrscheinlich auf irgendeinen Knopf drücken. Also ich weiß nicht, ob es dann nicht einfacher ist, die Hand rauszuhalten. Also wenn das jetzt automatisch blinken würde mit neuronaler Verschaltung, wäre ich wahrscheinlich dafür. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Sonst für Anhänger und so ist das sicher eine Lösung für Lastenräder. Also da sehe ich das absolut. Jetzt hier für die kleinen, schnellen Räder wahrscheinlich eher nicht. Nee.
Ein Thema ist ja, das merke ich ja auch, täglich Radfahren zu können, muss man es irgendwie in seinen Alltag einbauen. Wie machst du das?
Also ich finde es wichtig, dass man die Pendelwege auf jeden Fall auch damit macht. Es ist für mich eigentlich zentrales Verkehrsmittel. Ich finde es an sich viel praktischer und schneller auch tatsächlich als S-U-Bahn. Und jedem Bahnstreik sieht man da sehr gelassen entgegen an sich. Also von daher kann ich auch wirklich nur empfehlen, selbst bei solchen Bedingungen ein paar Spikes haben, dann ist man nicht aufgeschmissen.
Bist du schlauchlos glücklich?
Also bei dem Rad jetzt hier tatsächlich nicht, weil ich das eben auch im Alltag fahre. Da will ich kein Tubeless montieren. Aber an sich würde ich inzwischen standardmäßig eigentlich doch Tubeless empfehlen. Das hat doch eine Reihe von Vorteilen. Man muss sich allerdings auch wirklich mit der Montage beschäftigen, denn man sollte, also wenn man das jetzt dem Radladen gibt und mach mal und dann im Wald steht, weil irgendwas nicht funktioniert, das ist eine unschöne Situation. Also lieber selber lernen und dann im Zweifelsfall selber reparieren können, das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig auch, ich würde das nicht auf dem Rennrad empfehlen, nach wie vor, weil mit den dünnen Reifenbreiten und den hohen Drücken ist das schon ein kritisches System. Also ich würde es wirklich nur im Gelände machen.
Ich gucke jetzt gerade mal, ich suche nach einem Ding. Also Luftpumpe sehe ich. Wo hast denn du dein Schloss?
Ja, also bei den Touren so nach Brandenburg raus oder so bin ich da relativ vertrauensselig. Also ich stelle das Rad da auch mal vor den Supermarkt, hab's aber dann auch im Blick. Sonst gibt's meistens noch so Minischlösser. Also gerade jetzt, wenn ich längere Bikepacking-Touren mache, ich habe so ein kleines Zahlenschloss dabei, Spiral-Zahlenschloss und das ist zumindest eine Wegfahrsperre, sage ich mal. Also es ist natürlich keine richtige Sicherheit. Und sonst immer neben dem Zelt, neben der Hängematte direkt das Rad und dann ist man selber das beste Schloss. Ja.
Ein Mann, der auf das Gute vertraut. Das gefällt mir. Ich sage Dankeschön, Tim Sparrenberg. Viel Glück auf all deinen Schotterwegen. Der Gravel-Papst mit der Passion zum Geländeradsport mit Rennbügel war heute zu Gast beim Speichenalarm und hat euch vielleicht auch mal Lust gemacht, nicht nur sklavisch nach Tacho zu fahren, sondern miteinander viel Spaß in der Natur zu haben auf den Rädern. Und ich freue mich auf den Mai. Und wir uns sehen bei der MSR. Trainier noch schön, wenn du Fragen hast. Du weißt ja, alter Hase. Ich will
noch nach den Zeiten, glaube ich.
Ja, danke, dass wir uns hier treffen konnten. Tolle Sache. Und ja, mögen viele Berliner und Brandenburger den Weg zu euch finden und mit euch den modrigen Montag zusammen dann mal machen.
Man muss mal was Neues probieren. Ja, tausend Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir und freue mich schon sehr auf die gemeinsame MSR-Arbeit.
Mach's gut. Tschüss.
Danke. Ciao.
So, und ihr an den Lenkern habt ein tolles Radjahr 2024, das so langsam losgeht. Es muss ja nicht gleich Wien-Berlin sein. Wie gesagt, so ein sachter Samstag oder ein schmutziger Donnerstag reicht für den Anfang. Hauptsache, ihr habt Spaß und seid nett zueinander. Und denkt dran auf euren Touren, wenn ihr mal die S-Bahn nehmt.
Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.